Sportradio ja. 360, die Big Show 481, pardon. Wir biegen in die Zielgerade ein und tun dies mit einem Mann, der in dieser Woche in Paris-Bercy leider nicht persönlich vor Ort sein kann, aber das hat auch seine guten Seiten. Stefan Hempel, guten Morgen, lieber Stefan.
Servus, Jens.
Und die gute Seite ist, Stefan, dass du selbst auch noch zum Tennisspielen kommst. Wie geht's dir denn, wenn du am Nachmittag am Mittwochnachmittag eine wirklich sehr beeindruckende Vorstellung von Alexander Zverev kommentiert hast? Fühlst du dich dann selbst auch bemüßigt, Asse zu schlagen?
Ja, also wenn ich seinen Aufschlag hätte, dann hätte ich vielleicht auch mal 2,50 damit verdienen können. Aber mir geht es jetzt echt immer wieder gut. Also es ist schön, auch selber auf dem Platz zu stehen, ohne Schmerzen. Ich hatte jetzt relativ viele Probleme mit der Schulter 1,5 Jahre behandeln lassen und dies und das probiert und so. Und das hat echt Spaß gemacht. Der Muskelkater am nächsten Tag macht nicht so viel Spaß, aber Tennis, dass man spielen darf überhaupt in diesen Zeiten, ist natürlich auch ein großes Privileg, Individualsportart. Ein Einzel ist möglich. Also das muss man schon auch wertschätzen, finde ich.
Ja, außer in Hessen, wenn man Dirk Hordorf, der hat es als einer der vielen gepostet auf Facebook, in Hessen ist irgendwie nicht erlaubt, aber ansonsten sind wir froh, dass wir nicht in Hessen, natürlich leben wir eigentlich, würden wir gerne alle in Hessen leben, aber in diesen Zeiten als Tennisspieler eher nicht. Ja, Alexander Zverev am Mittwoch, Miomir Kecmanovic, du hast es kommentiert, Stefan, war er überfordert, weil Zverev so gut ist oder weil Kecmanovic aus deiner Sicht einfach nicht so gut ist und er hat in den letzten Wochen, gut, er hat Kitzbühel gewonnen, aber in den letzten Wochen ja nicht so viel getroffen.
Ja, beides hat eine Rolle gespielt. Also beeindruckend war, wie strukturiert es wäre, wie fokussiert die deutsche Nummer 1 da rangegangen ist, also ohne einen Wackler. Man hätte ja auch vermuten können, aufgrund des Wirbels rund um seine Person, dass er da vielleicht ein bisschen die Konzentration verliert. Ich erinnere nur auch an vergangene Zeiten, als er das sehr öffentlich gemacht hat, also zum Beispiel dieses Thema mit seinem Ex-Manager hatte, mit Apey. Da war das ja auch immer ein Grund für sportliche Leistungen. Jetzt hat das andere mit Sicherheit auch nochmal eine Dimension, die auch eine Rolle spielen kann. Auf dem Platz allerdings nicht sehr gut serviert, sehr viel Tempo gemacht und diese Wucht und ja, über dieses Tempo, über das Zverev verfügt, da kann Kecmanovic auf überhaupt nicht mitspielen. Klar war der auch ein bisschen inspirationslos, also er hat es laufen lassen, wie man so schön sagt. Es gab nie einen Punkt im Match, wo er mal was ausprobiert hat, wo er sagt, okay, jetzt habe ich mal einen emotionalen Moment, habe einen guten Punkt gemacht und drehe es vielleicht und probiere irgendwas anders. Es lief einfach so durch, war ja nicht mal eine Stunde, glaube ich. Ne? Ich glaube 56 Minuten
genau, am Ende. Genau, also 25 Minuten der erste Satz und heute ein kleines bisschen länger der zweite Satz. Du hast gleich zu Beginn eurer Übertragung die beiden Themen angesprochen, nämlich das eine sind die Vorwürfe von der Ex-Freundin Olya Sharipova. Das andere ist die Geschichte mit, dass Alexander Zverev Vater wird, dass er ja auch in einem sehr offensiven Statement begrüßt hat. Also das eine, dass er Vater wird und dass er sich um das Kind auch kümmern wird. Hat's da bei euch, wie schaut das aus bei Sky? Weil ich möchte keine Namen nennen, aber es gäbe auch andere TV-Sender, wo man das vielleicht nicht gleich zu Beginn rausträgt in der Welt. Warum macht ihr das so? Ich habe kein Problem damit, aber mich interessiert es nur. Was führt zur Entscheidung, dass man das gleich zu Beginn auch thematisiert?
Also für mich war es eine Selbstverständlichkeit, weil es einfach zu dem Spieler an Alexander Zverev auch dazugehört. Mhm. Und ich glaube, man berichtet ja auch und erzählt auch viel über die Zwillinge von Federer oder wenn Nadal heiratet und so weiter und so fort. Da gehört dann eine werdende Vaterschaft von Zverev mal zwingend dazu, wie ich finde, egal unter welchen Umständen. Ich hätte ihm auch gestern gerne dazu gratuliert, aber es gab kein Interview mit Zverev. Das war technisch an der Stelle nicht möglich. Er hat dann eine Pressekonferenz gehalten, wo wir dann die entsprechenden Aussagen hatten. Ich glaube, man muss die beiden Themen komplett voneinander trennen, denn wird von Beckenbauer immer so gesagt, der liebe Gott freut sich über jedes Kind, ja? Ja. Auch wenn seine Ex-Freundin am Anfang da ein bisschen rustikaler dazwischen gegrätscht ist, indem sie sagt, das ist Sorgerecht, das ist nur bei mir. Also ja, das finde ich, geht dann auch zu weit, uns dafür zu interessieren. Es geht einfach nur um den Fakt, finde ich. Ja. Hm. Er hat eine Beziehung, da wird jetzt ein Kind daraus hervorgehen, das gehört zu seinem Leben dazu und das ist von ihm bestätigt und da kann man ihm gratulieren und wie das Ganze weitergeht und wie die beiden miteinander auskommen oder dann auch zu dritt auskommen, das ist Privatsache. Der andere Fall, da muss man sagen, der ist natürlich ganz anders gelagert. Das sind schwerwiegende Vorwürfe von einer Ex-Freundin von ihm. Das ist ja auch eine Quelle, finde ich. Das ist ja auch nicht jetzt ein Boulevardblatt gewesen, das die Quelle nicht nennt und einfach mal eine These in den Raum wirft oder einfach mal eine Schlagzeile macht, sondern es gibt da eine Quelle dafür. Ob die Behauptungen stimmen, ist natürlich fraglich. Es wäre, hat ja da auch sich schon geäußert und gesagt, ja, das entspricht nicht der Wahrheit. Mehr kann er dazu nicht sagen. Er hofft, dass sich das Verhältnis wieder normalisiert. Aber ich finde, das Thema ist so schwerwiegend, dass es doch auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hätte geben können, dass es ihn auf dem Platz beeinflusst. Und in dem Moment, wo es sein sportliches Dasein auf dem Court beeinflussen kann, ist es meiner Ansicht nach zu erwähnen und auch zum Thema zu machen. Und jetzt ist es aber auch gut und er hat es ja sehr gut gemanagt, hat für ihn ja keine Rolle gespielt. Auch im Anschluss hat die Partie, hat er gesagt, er versucht die Zeit auf dem Platz zu genießen und sich zu konzentrieren. Und somit ist es zwar nicht erledigt, weil es kommt ja immer noch die eine oder andere Anekdote, aber so weit, so schlecht.
Ja, also es wäre heute Abend auf Sky zu sehen gegen Adrian Mannarino. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er nur noch gegen Adrian Mannarino spielt. Dabei waren es nur zwei Matches nach dem Restart. Zum einen eben bei den US Open, dann in Köln. Aber am Mittwochabend der 1000. Matcherfolg von Rafael Nadal, Stefan, gegen Feli Lopez, wo du gerade selbst auf dem Platz gestanden hast. Also Feli hat echt sehr, sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. Und Nadal, das war eine Partie, die er auch hätte verlieren können, auch wenn im zweiten Satz dann, obwohl es ins Tiebreak gegangen ist, er schon der Spieler war, der mehr Chancen gehabt hat. Aber jetzt hat er 1000 Matches gewonnen. Da gibt es ja nicht so viele Tennisspieler, die das geschafft haben. Was zeichnet denn aus deiner Sicht Rafael Nadal ganz besonders aus?
Dass er solche Matches eben gewinnt. Das ist genau der Punkt. Ich habe es jetzt nicht gesehen, deswegen ist es für mich ein bisschen Stochern im Nebel. Ich war die letzten zwei Tage oder letzten drei Tage 5-6 Stunden in der Kommentatorenbox und wenn man dann mal raus ist, dann schaut man sich noch nicht mehr zusätzlich auch noch andere Matches an, wobei das natürlich wirklich ein Klassiker war, muss man fast sagen, sind ja zwei gute Kumpels, aber das ist ja genau der Punkt. Also zum einen muss man, glaube ich, vorausschicken, Jens, es ist immer wieder eine Herausforderung für jeden Spieler, und das betonen ja auch die Federers und Nadals dieser Welt auch immer wieder, zu Beginn eines Turniers das erste Match, da ist nicht selbstverständlich. Auch wenn man die Nummer 1, 2, 3, 4 der Welt ist und schon so und so viel Grand Slam-Titel gewonnen hat. Es ist nicht automatisch all-inclusive und es geht von allein. Man stellt sich da nicht hin und schlägt die Nummer 80 der Welt, 6-3, 6-2. Das kann passieren, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss sich alles erarbeiten und gerade dieser Wechsel. Und klar kann man viel trainieren und Nadal hat natürlich auch trainiert. Aber dann das erste Match und dann auch gegen guten Bekannten, der sehr gut serviert, wo man keinen Rhythmus bekommt, weil er auch Tempo macht und Surf und Volley spielt, gehe ich mal davon aus, dass Feli auch oft am Netz war, Feli Lopez.
Ja,
In dem Fall ist es dann für Nadal schwer, auch Rhythmus zu kriegen und dann dauert es eine Zeit und es gab schon wirklich oft, im Nachhinein spricht man oft über die Erfolge von Nadal und lässt die ersten Runden ein bisschen außer Acht. Zum Beispiel bei Roland Garros hat er gegen Gerasimov auch gespielt. Du erinnerst dich vielleicht, erste oder zweite Runde?
Ja, zweite.
Das war nicht so klar. Da hat er 6-4, 6-4, 6-2 gewonnen, glaube ich. Ja. Aber da waren enge Sätze mit dabei. Das war nicht so klar, wie die Runden danach vielleicht, drei Satzerfolge von Nadal. Insofern muss man sagen, immer wieder Neustart, die ersten Runden immer schwer. Und die guten, die werden halt im Verlauf eines Turniers dann immer schwerer zu schlagen. Ja. Das ist genau der Fakt. Und dieses Niveau immer wieder hinzubringen, das ist die herausragende Qualität von Nadal. Wobei ich auch immer sagen muss, bei aller Lobhudelei, allen Respekt für Rafael Nadal, in der Halle auf Hartplatz, das ist nicht sein bester Belag, da ist er nicht automatisch der Turnierfavorit für mich. Ja. Da sehe ich einen Rublev, da sehe ich womöglich dann auch einen Zverev. Das ist nicht, dass Nadal da oben auf einer Wolke sitzt und runterguckt und sagt, euch hab ich alle im Griff, sonst hätte er dieses Turnier auch schon gewonnen. Also das muss man schon auch richtig einordnen. Und aber jetzt, nach dem ersten Match, das er gewonnen hat, ist er natürlich auch im Favoritenkreis, keine Frage.
Ja, und Zverev oder Rublev, das wäre auch sein Halbfinalgegner. Also wenn man davon ausgeht, dass es nach Papierform läuft, dann gäbe es ja am Freitag das Viertelfinale Zverev gegen Rublev. Was mich halt bei Nadal immer wieder fasziniert ist und gerade auch im Lichte dessen, was sich der Djokovic letzte Woche in Wien geleistet hat, Djokovic ist natürlich auch eine Legende und wird wahrscheinlich am Ende seiner Karriere die meisten Grand-Slam-Titel haben. Die meisten Wochen an Nummer 1 wird er auch haben. Aber diese Intensität, mit der Nadal, wenn er irgendwo antritt, dann weißt du, und es hat vielleicht ein, zwei Matches gegeben, wo er gerade gegen Djokovic auf Hartplatz, wo er dann anerkennen hat müssen, okay, ich habe heute keine Chance, und trotzdem kämpft er weiter. Und das, diese Intensität, das ist für mich Wahnsinn, wie der sich pushen kann, selbst pusht. Wenn er rauskommt, dann ist er halt zu 100% da. Das finde ich Wahnsinn bei Nadal.
Ja, und eine kleine Anekdote dazu. Er ist für mich der Spieler, der es am besten schafft, das, was gerade passiert ist, auf dem Platz sofort abzuhaken und immer nach vorne zu gucken. Manchmal habe ich den Eindruck, er weiß gar nicht, wie es steht. Also jetzt übertrieben formuliert. Aber selbst wenn mal schwierige Phasen mit dabei sind, er ist sofort wieder fokussiert, kann sein Niveau sofort anheben, in wichtigen Situationen, Big Points sowieso. Man spürt es auch beim Aufschlag, den er ja über die Jahre hinweg enorm verbessert hat. Er ist teilweise jetzt auch am Netz, hat er sein Spiel auch immer entwickelt und erweitert. Viele Facetten, die Nadal uns jetzt zeigt in den letzten Jahren, die haben wir früher gar nicht gesehen. Das muss man mal ehrlich sagen. Auch die Rückhand, ja. Also er bleibt nie stehen, er arbeitet immer wieder an Feinheiten, und das macht ihn natürlich auch immer stärker. Und dann finde ich auch, diese Aura der Großen spielt natürlich auch eine große Rolle. Der Respekt der anderen Spieler wird, je länger sie auf der Tour sind, immer größer, weil sie immer mehr Erfolge feiern und die Hürde immer größer wird und ja, die Herausforderung quasi sich immer mehr entwickelt, so einen Spieler zu schlagen. Und dadurch haben die natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis und diese, ich sage immer, Aura, die spielt natürlich auch eine große Rolle. Du kannst, wie Lopez gestern zum Beispiel, auch mal in enge Situationen kommen und vielleicht auch mal dran sein. Ob du es dann aber tatsächlich gewinnst, dieses Match gegen Nadal, Federer, Djokovic und Co., das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da kannst du auch im Tiebreak reingehen. Also nicht falsch verstehen, das Ergebnis ist knapp und trotzdem ist nochmal ein Riesenunterschied auf dem Platz, finde ich gefühlt.
Ja, also es war, glaube ich, bei den US Open 2018, da hat Nadal im Achtelfinale gegen Khachanov, war es, glaube ich, bin mir fast sicher, Khachanov, 4 Sätze gespielt und dann, das war das Spiel vor, bevor er gegen Thiem angetreten ist im Viertelfinale. So, und dann wurde Thiem gefragt, naja, also Nadal hat natürlich große Probleme gehabt mit Khachanov, glaubst du, dass du das gewinnen kannst? Und dann sagt der Dominik, naja, kann schon sein, dass er einen Satz verloren hat, aber zu keinem Zeitpunkt hat er den Eindruck gehabt, dass der Nadal das verlieren könnte. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was du sagst. Auch wenn enge Sätze dabei sind, man hat in den meisten Matches nicht den Eindruck, dass er ein Match verlieren könnte. Oder in vielen Matches.
Das war, glaube ich, da war noch ein enges Match mit dabei. Ich glaube, gegen Basilashvili war es.
Ja, oder was? Das wäre mein zweiter Tipp gewesen, ob es Basilashvili war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, einer von den beiden war es, ja.
Beide waren es, glaube ich. Ich glaube, der hatte 2 enge Matches, Khachanov und Basilashvili, bevor er gegen Thiem diesen Wahnsinns-Thriller in 5 gewinnt. Ja, ja. Das ist genau der Punkt, ja. Nie das Gefühl, dass das Match, es gehört wirklich so viel dazu, auch der Nadal im speziellen Fall zu schlagen, da reicht es nicht, dass der Spielstand eng ist. Das will ich damit sagen. Mhm. Ne?
Da sind wir ganz beide. So, Stefan, du wirst auch heute wieder kommentieren. Sky hat die Exklusivrechte bis Sonntag und dann netterweise auch wieder, wie die letzten Jahre gelernt, für die ATP Finals in London. In diesem Jahr leider ohne Zuschauer, leider auch, und wir haben ja letzte Woche mit Moritz Lang drüber gesprochen, leider auch ohne Thiem vor Ort. Aber die wichtigste Frage, Stefan, ist natürlich, wie geht's weiter mit dem Club?
Mit dem ruhmreichen ersten
FC Nürnberg? Ja, genau mit jenem. Und ich spreche nicht von der Tennisabteilung.
Da finde ich es übrigens sehr schade, dass die Regionalliga-Saison nicht stattfinden hat können, denn wir hatten ein sehr, sehr gutes Thiem und wären, glaube ich, schon auch vorne mit dabei gewesen, um dann das Ziel, in die Bundesliga zurückzukehren, auch anzuvisieren, um das mal an der Stelle zu platzieren. Ja. aber nächstes Jahr hoffentlich dann. Und mit einer sehr jungen Mannschaft, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft. Also schauen wir mal, wo es dahin geht. Das andere Thema hat mich jetzt schon in der Saison, ich glaube, dreimal tangiert, weil ich ja in der Sendung auch die Spiele hatte, also gegen St. Pauli, gegen Darmstadt und jetzt auch gegen Braunschweig. Ich finde, es ist zu wenig. Dieter Hecking ist der anderer Meinung, der bittet ja immer um Geduld und es kann nicht von heute auf morgen gehen. Ja, Ruhe reinbringen, ja, nach den Erlebnissen der letzten Saison, ja. Aber ich finde, mit der Qualität des Kaders musst du mehr Punkte haben und musst du auch bessere Spiele anbieten. Es kann nicht sein, dass du gegen Darmstadt 98 zu Hause mit 32% Ballbesitz um die Ecke kommst. Das ist für mich, sorry, aber da kann ich mich nicht damit identifizieren und ich bin auch ein geduldiger Mensch und da muss man auch dann den Spielstil auch mal auch sich anschauen und für mich, also positiv formuliert heißt es ja Umschaltspiel, habe ich mir sagen lassen. Ich sage lange Bälle nach vorne und vorne ist der liebe Gott, in dem Fall Manuel Schäffler. Aber das ist zu wenig. Also da finde ich, muss man noch flexibler werden und mit dem Spielermaterial muss das Spiel des Clubs eigentlich anders aussehen. Ist meine Meinung, ja. Aber vielleicht muss man sich auch mit einer neuen Bescheidenheit zufrieden geben im Frankenland. Aber klar, schau auf die Tabelle, Platz 15, das kann es eigentlich nicht sein. Also gerade mit der Offensive, also das ist für mich die zweitbeste Offensive in der Liga nach dem HSV. Ja. Hm. Wenn du Leute wie Dovedan, Hack, Scheffler, wenn Misicam wieder fit ist, mit dabei hast, ein Geis im Mittelfeld, also das Lohkämper, Schleusner noch mit dabei, Köpke, also sorry, aber das klingt für mich eher nach Bundesliga als nach zweiter Liga, Platz 15.
Die neue Bescheidenheit in Nürnberg, nicht auf Platz 15, auch nicht was Ballbesitz angeht. Stefan Hempel von Sky, wir freuen uns auf die nächsten Tage bei Sky, nicht nur was den Tennissport anbelangt, aber ganz besonders auch darauf. Danke dir, Stefan, das war's, die Big Show, 481 Sportradio 360, morgen geht schon weiter mit dem Anchorman Daily und.